Niemand spricht drüber? Wir schon. Mit internationalen Experten beleuchten wir pragmatisch und qualitätsorientiert die allgegenwärtige Frage, wie Unternehmen auch in diesen Zeiten profitabel wachsen können. Anhand der Customer Journey stellen wir Ihnen Best Practice und Handlungsempfehlungen dar. Freuen Sie sich auf die heutige Sendung von und mit dem Host für Technik, Pascal Fantou, Ihren Host für Mitarbeiter, Patrick Feenhoff, und Ihren Host für Prozesse, Katharina Stapel. Und lassen Sie uns gemeinsam Ihren heutigen Gast begrüßen.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Und heute zu Gast bei uns die liebe Caroline Sterz-Buchholz von Morefire. Hallo, liebe Caroline, schön, dass du da bist.
Hallo Katharina, du darfst mich auch gerne Caro nennen, das gefällt mir besser. Ja,
ja, das, so gibt es immer Spitznamen, die man lieber hört, ne?
Ja, also meine Eltern nennen mich Caroline, deswegen, wenn wir eine entspannte Gesprächsrunde haben wollen, dann gerne Caro.
Ja, sehr gut, sehr gut. Caro, ich freue mich total, dass du hier bist. Also du hast eine besondere Rolle heute. Zum einen, weil ich gestehen muss, ich bin großer Morefire-Fan. Ja, das habe ich dir im Vorfeld schon gesagt. Ich finde, macht einen sehr, sehr super netten Eindruck. Und natürlich kann man nicht reingucken so, aber es macht einfach einen guten Job so, finde ich. Das ist eine besondere Ehre, dass du also heute hier bist. Und zum anderen läutest du das Ende dieser Kundenreise, die wir durchgehen, die läutest du heute ein. Das heißt, wir beschäftigen uns heute so ein bisschen damit, was passiert eigentlich, wenn wir den Kunden offboarden müssen. So, Kunde möchte gehen. So. Aber bevor wir loslegen, möchte ich natürlich noch ein bisschen was über dich erfahren. Und ich weiß, du bist Senior Client Happiness Managerin.
Genau.
Magst du dazu ein bisschen was sagen? Das klingt mega, finde ich. Das klingt mega. Happiness Managerin, das finde ich gut. So.
Ja, also ich glaube, also es ist immer sehr interessant, auch wenn ich Kunden onboarde, dann wow, Client Happiness Manager, was kann ich mir darunter vorstellen? Also ich meine, jeder kennt ja den Feel Good Manager auf der Unternehmensseite oder den Customer Success Manager, der sich auch mit anderen Themen befasst. Und ich habe wirklich das große Glück, Kunden zu begeistern oder noch glücklicher zu machen, zusätzlich zu der Dienstleistung, die Kunden bei uns buchen. Also das geht von also eben dem Kunden-Onboarding, den Kunden willkommen heißen. Unsere Kunden kriegen auch einen kleinen Willkommensgruß. Können wir dann auswählen, ob sie ein Kaffee-Paket haben wollen, Wein oder Tee. Haben wir uns da viele Gedanken gemacht. Ist natürlich auch gebrandet, aber eben mit einem kleinen Gruß aus dem kleinen Happiness-Bereich. Das ist so ein Teil. Dann organisiere ich den jährlichen Kundentag, den wir seit einigen Jahren auch regelmäßig zum Auftakt der Dimexco anbieten, wo dann im Schnitt so 30 bis 50 Kunden dann da sind. Ein buntes Programm mit natürlich guten Content, Impulsvorträgen. Genau. Und dann organisiere ich noch einige Webinare und bin aber auch in den Offboarding-Prozess mit eingebunden. Weshalb ich, glaube ich, hier ein wenig aus dem Nähkästchen werde oder plaudern darf.
Ja, das freut mich total. Also das ist ja meistens immer so der Albtraum, ne, für jeden, dass er sagt, oh, wir verlieren einen Kunden. Aber vielleicht gibt es ja auch noch eine weitere Perspektive außer Hilfe, wir verlieren den Kunden. Also manchmal trennen sich einfach die Wege. Das ist ja völlig legitim, das ist ja völlig normal. Und ich glaube auch gerade im Dienstleistungsgeschäft halte ich das manchmal sogar für richtig, dass man so nach, mein längster Kunde war, glaube ich, irgendwie 6 oder 8 Jahre da. Dann hat man aber auch gemerkt, so jetzt ist gut. So, ich glaube, ihr braucht einfach mal einen neuen Input von wem anders einfach. Was ja auch manchmal in der Natur der Sache liegt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man auseinander? Und du hast zu diesem Bereich auch ein Kapitel für uns geschrieben. Da freue ich mich auch sehr. Vielleicht fangen wir erst mal damit an, dass du ein bisschen darüber berichtest, was du im Kapitel geschrieben hast. Was waren die Punkte, die dir besonders wichtig waren? Ja, magst du mal erzählen?
Ja, auf jeden Fall brennt mir auf der Zunge. Also die wichtigste Botschaft finde ich einfach, dass die Customer Journey nicht mit dem Kauf oder mit dem Abschließen eines Vertrages endet. Ich meine, wir alle kennen die ganzen Schaubilder, wie die Customer Journey doch aussieht. Und ich finde, da ist einfach dieser Bereich des Offboardings. Habe ich kein einziges Bild, keine Abbildung gefunden, wo dieser Bereich noch mit reingenommen wird, weil ich finde den einfach super wichtig, weil das Offboarding ist ja nicht, okay, Kunde ist weg, tschüss, sondern da gibt es einfach noch so viel Potenzial. Und dazu muss ich kurz sagen, also ich weiß nicht, also ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber wir nutzen
Ach,
für
mach euch.
HubSpot. Wir nutzen Inbound-Marketing-Tool nutzen wir HubSpot und ich finde, die haben so diese Customer Journey, haben die ganz so gut erkannt. Die arbeiten mit dem Flywheel, also mit so einem Kreislaufmodell. Und erstmal überhaupt der Name Kreislauf, sprich, es geht immer wieder von vorne, immer wieder von vorne. Und im Zentrum steht einfach der Kunde. Und es geht darum, den Kunden zu begeistern. Und es ist nicht dieser klassische Funnel, wo es dann irgendwann am Ende, wo dann Ende ist, sondern es wird immer wieder versucht, durch verschiedene Maßnahmen einfach den Kunden, naja, also nicht bei Laune zu halten, sondern den Kunden eben auch zu begeistern. Und natürlich, irgendwann, wenn dann die Kündigung in den Raum kommt, endet der Kreislauf dann. Dann wird dann irgendwo ein kleiner Teil aufgebrochen, wo dann eben dieser Offboarding-Prozess dann wieder daraus entsteht. Aber auch das, ne, das steht ja auch irgendwann im Artikel, das, oder auch in der Überschrift einfach die Reaktivierung. Steht ja dann auch wieder im Raum und im besten Fall kann es dann wieder in diesen Kundenlebenszyklus hineingeschweißt werden, der ehemalige Kunde, sage ich jetzt mal so. Genau.
Also du hast die Customer Journey schon angesprochen und das finde ich im Grunde genommen, finde ich das auch immer wieder erstaunlich, wie sehr die Modelle dann doch bei der Conversion stecken bleiben.
Richtig.
Wo ich dann denke, reden wir jetzt wessen Journey reden wir denn jetzt? Das ist ja nicht die Kundenreise. Also für die Kundenreise müsste man ja eher komplett andersrum denken, weil wenn der das Produkt erhält, geht für den ja die wahre Reise mit dem Produkt überhaupt erst los. Ja. Und das find ich erstaunlich. Also, dass selbst in Literatur das nicht berücksichtigt wird. Das finde ich verrückt, ehrlich gesagt.
Also es ist total verrückt und auch allgemein. Also ich habe mich dann letztes Jahr natürlich praktizieren wir das Offboarding bei Morefire, aber durch den Artikel habe ich dann geschaut, ach, was könnte ich denn noch zusätzlich zum Nähkästchen noch an Fachliteratur mit reinnehmen? Und es ist wirklich faszinierend, dass so wenig Artikel, Bücher, KI habe ich natürlich auch befragt, dass da so wenig einfach an Content existiert. Natürlich kam immer wieder der Begriff auf, ja, das Mitarbeiter-Offboarding, also im eigenen Unternehmen. Kann man natürlich, also kann man gut adaptieren, aber so die richtige Literatur war erschreckend wenig, was mir natürlich auch signalisiert, es hat irgendwie wenig bis gar keinen Stellenwert. Also im B2C-Bereich vielleicht noch mehr als im B2B-Bereich. Ich meine, beste Beispiel sind Handy-Anbieter-Verträge.
Ja.
Das
Was
ist so
glaubst
der
du,
Klassiker.
woran liegt das? Was glaubst du, dass das so wenig Beachtung findet?
Ich glaube einfach, dass es schwer messbar ist. Und dann ein wichtiger Faktor ist natürlich auch, wer im Unternehmen übernimmt den Offboarding-Prozess. Muss immer jemanden, eine oder einen Verantwortlichen geben, der sich dem annimmt, der diesen Prozess im Unternehmen etabliert, der diesen Prozess überwacht. Also wir sprechen ja nicht nur von der internen Kommunikation zwischen den einzelnen Mitarbeitenden. Das sind Absprachen innerhalb verschiedenster Abteilungen. Unterschiedlichste Tools müssen eingebunden werden, verknüpft werden, damit dort natürlich auch alle Informationen, die ab, sage ich mal, Eingang, Kündigung, an verschiedenen Stellen kommuniziert werden, einsehbar sind. Und natürlich muss dann immer derjenige sein, der die Hand auch drüber hält und nachfragt, Prozesse anstößt. Und dann natürlich, ja, was bringt einem das? Bekomme ich den Kunden wieder? Was für einen Wert hat dann dieser Kunde? Natürlich ist das ziemlich schwierig auch zu messen, muss ich auch ehrlich zugeben. Wir bei Morefire haben da auch noch nicht so das richtige Messinstrument. Wir sehen das Ganze eher so als Soft Branding. Und ich finde, das ist auch etwas, was schwer messbar ist. Was passiert zum Beispiel, wenn ein ehemaliger Kunde gut aufgebordet wurde, der seinem Geschäftspartner erzählt, hier, dieses Unternehmen XY ist total gut, wendet euch daran. Und dann wendet sich der Freund oder Bekannte dann an das Unternehmen, aber dann ist es natürlich auch schwierig, dem Ganzen einen Wert dann ja, zu geben.
Also ich glaube, der Wert entsteht ja auch daran, weißt du, man sagt immer so, der erste Eindruck ist entscheidend und der letzte ist der, der bleibt. Und ich finde einfach, wenn man sich trennt, ist ja auch eine Frage, wie man sich trennt. Also möchte man mit Kruschel auseinandergehen oder vielleicht sogar mit Ärger oder möchte man einfach mit einem Lächeln, mit etwas Positivem auseinandergehen. Also eine Trennung muss ja nicht immer was komplett Negatives sein. Und ich finde, das ist ja auch eine Art von Wertschätzung. Ich investiere so lange in eine gute Beziehung, wie du mir was nützt. Finde ich auch eine interessante Haltung, ehrlich gesagt. Tatsächlich. Ich habe, glaube ich, ein gutes Praxisbeispiel, was ich immer mal wieder bei Kunden vorfinde. Wenn die zum Beispiel, wenn ich da reinkommen soll, irgendwas analysieren soll und ich kriege dann meistens auch so Zugänge zu Google Analytics und weiß der Kuckuck was, ne? Und das ist total spannend. Ganz viele Unternehmen und wirklich auffällig viele haben ihr Analytics zum Beispiel irgendwann mal an eine Agentur abgegeben. Das heißt, sie sind A, überhaupt nicht Owner der ganzen Geschichte. Oder die arbeiten schon ewig nicht mehr mit denen zusammen und die haben noch alle Freiheiten. Also da sind die Zugänge noch da, da ist noch, da wurde einfach der, ich sag mal so, der Hammer fallen gelassen, alles stehen und liegen gelassen. Und dann denke ich so, oh, das ist so krass. Also erstmal finde ich es erschreckend, wie viele Menschen da noch Zugang haben, obwohl sie gar nicht mehr dafür tätig sind. Oder gar nicht die Ownership wieder abgeben. So, hier pass mal auf, ne? Wir haben das für dich aufgesetzt, das war damals richtig. So, jetzt, wenn wir gehen, hast du nichts mehr. Ja, dann, also die Kunden wissen das teilweise gar nicht. Und es erschreckt mich ein bisschen, dass das keine Seltenheit ist, ehrlich gesagt.
Das stimmt. Also da denke ich sofort an, es muss ja irgendwo drauf, also wenn die Kündigung ausgesprochen wurde, muss es ja ein Fahrplan geben für den Kunden. Okay,
Ja, klar.
in 30 Tagen oder wie lang die Kündigungsfrist ist. Das und das kriegst du von uns. Es gibt ein Abschlussgespräch. Die Zugänge werden gekündigt. Ihr werdet wieder, wie du schon gesagt hast, ihr werdet wieder Owner eurer Daten.
Ja.
Oder ne, wenn natürlich die
Ja.
Agentur das Google Analytics aufgesetzt hat, muss die Agentur das übergeben. Und ich meine, wir sprechen hier von wichtigen, intimen
Voll.
Daten. Das, also ich meine, da klingelt sofort bei mir Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz. Das ist ja auch, sobald ein Kunde kein Kunde mehr ist, ja, was machst du dann mit den CRM-Daten? Und da, also CRM-Daten sind das eine, aber Analytics-Daten, das ist schon mal eine ganz andere Nummer. Aber da weiß ich eben auch nicht, inwieweit die Kunden sich auch mit der Thematik befassen oder auseinandergesetzt haben.
Vermutlich gar nicht so
Vertrauen.
sehr. Ja,
Ja.
klar. Also klar, ich meine, Dienstleister stellt man auf Vertrauen ein, ja. Einfach weil man dann große Stücke drauf hält. Und dann finde ich es auch gut, da wertschätzend mit umzugehen und zu sagen, hey, du hast uns an der Stelle Vertrauen geschenkt, vielleicht ist dir gar nicht bewusst, wie viel eigentlich. Ja? Und jetzt geben wir dir das mal hier wieder in deine Hände. Oder Sag mir doch mal, wer der Nachfolger ist, dann kann ich dem das auch übergeben oder irgendwie sowas, ja? Also finde ich spannend, wie da so in meinem eigenen Alltag, wie ich das so erlebe, dass da eher so ein bisschen Kraut und Rüben dann ist. Also von daher total spannend. Vielleicht magst du mal ein bisschen berichten, wie ihr das macht.
Ja, das Thema Kunden-Offboarding. Ich finde, da muss man schon unterscheiden. Also wir sind ja Dienstleister im Online-Marketing. Wir haben projektbezogene Aufträge, wir haben laufende Betreuungen. Und da ist eben auch der Unterschied. Kündigt ein Kunde eine laufende Betreuung, läuft ein einmaliges Projekt aus. Also es sind ja schon mal wieder ganz unterschiedlichste Gründe einer Beendigung der Beziehung. Und dann kann es natürlich auch sein, okay, der Kunde muss kündigen aufgrund von der Wirtschaftslage. Der Kundenbetreuer auf Kundenseite verlässt das Unternehmen, es gibt keinen Nachfolger oder sie wollen es intern probieren. Also das finde ich auch schon mal wichtig aufzuzeigen, dass es nicht einfach nur so, oh, die böse Kündigung ist, sondern dass man da auch dann schon durchaus separieren darf. Und einen richtigen Prozess, also die Kündigung kommt rein. Damit fängt es ja schon mal an. Wo kommt die Kündigung im Unternehmen rein? Kommt sie beim Consultant rein, bei der Geschäftsführung, in der Buchhaltung, also oder auch bei Client Happiness, also hier in meinem Bereich landen auch mal Beschwerden. Und dann ist natürlich das Wichtigste, alle wichtigen Abteilungen auch zu informieren. Also ich habe eben gerade schon ein paar aufgezählt. Also natürlich die Geschäftsführung muss involviert werden, der Finance-Bereich, der sich um die Rechnung kümmert, dass da eben keine Rechnungen mehr rausgehen. Der Kundenbetreuer, wenn es eben nicht beim Kunden eingegangen ist, muss man dann eben auch schauen, welche Abteilungen sind wie zu informieren. Dann teilweise auch der Head, der die Ressourcen verteilt. Da haben wir eine eigene E-Mail, also einen E-Mail-Verteiler einfach eingerichtet mit, ich glaube, das sind insgesamt 7 Abteilungen, die dann darüber informiert werden. Zudem haben wir ein eigenes Unternehmenswiki, also kann man sich so vorstellen wie ein Wikipedia, wo dann auch nochmal der Offboarding-Prozess intern verankert ist. Weil jeder Consultant hat tagtäglich mit Kündigungen zu tun und dass es da bei uns eben einen Prozess gibt, an den sich gehalten wird. Und genau, wir haben zum Beispiel auch vorgefertigte Textvorlagen, wie man die Kündigung dann eben bestätigt. Und dann ist es so, haben wir eine Art Checkliste oder Ablaufplan, die der Kunde erhält, damit er weiß, hatte ich ja vorhin schon mal eingangs erwähnt, was in den nächsten Schritten, in den nächsten Wochen, wie lang eben diese Zeit der Trennung dann ist, was dann da passiert. Das ist so der, sage ich jetzt mal so, der ja, technische Bereich ist es nicht. Aber dann kommt eben auch noch so dieser menschliche Bereich mit dazu. Da würde ich jetzt sagen, ist so der Client Happiness-Bereich, der sich dann auch um das Offboarding-Geschenk kümmert. Da ist es auch so, dass wir natürlich bei dem Kundenbetreuer von Morefire-Seite aus fragen, hey, wie seid ihr auseinandergegangen? Ne? Kann ja auch sein, dass es war ganz dramatisch mit Rosenkrieg und all sowas. Und dann ist es klar, dass wir da nicht mit einem Happy Geschenk um die Ecke kommen und uns für die wunderbare Zusammenarbeit bedanken. Ich sage das jetzt mit dem Lächeln, wir machen es wirklich wertschätzend, aber individuell auf den Kunden zugeschnitten. Wir hatten jetzt zum Beispiel natürlich, es ist so, dass bei uns auch regelmäßig Kündigungen eingehen, der Kunde unzufrieden ist. Und da verfassen wir natürlich dann auch die Karte oder das Geschenk anders als jetzt bei einem Kunden, wo wir beide wirklich mit einem weinenden Auge diese Trennung dann vollziehen. Ja.
Wird immer analysiert, warum der Kunde tatsächlich gegangen ist. Also ja, wir haben Projektende, aber wenn jetzt zum Beispiel so laufende Kunden oder überraschende Kündigungen, so unerwartete Kündigungen, geht ihr da auch für euch in die Analyse?
Ja, Also wir haben es dieses Jahr, also letztes Jahr, als ich den Artikel noch also fertiggestellt habe, habe ich von der NPS-Umfrage gesprochen. Die haben wir damals über HubSpot abgebildet. Das ist so eine Abfrage, würden Sie Moorfire einem Freund oder Bekannten weiterempfehlen? Dann hast du eine Range von 1 bis 10. Und das haben wir ja alle 3 Monate gemacht, um so ein bisschen die Kundenzufriedenheit außerhalb natürlich der Reviews oder Meetings, die Kundenberater mit den Kunden haben, um die so ein bisschen einzufangen und so ein bisschen diese neutrale Stelle einfach zu haben. Weil ich denke einfach, dass es oft ist, wenn eine neutrale Person fragt, hey, wie läuft es gerade, dann ist es für den Kunden oft einfacher zu sagen, boah, also gerade ist irgendwie der Wurm drin, als es direkt seinem Consultant irgendwie vor die Füße zu knallen. Und die NPS-Umfrage, die haben wir jetzt umgeswitcht. Wir machen jetzt zweimal im Jahr, haben wir eine etwas umfangreichere Kundenumfrage, wo auch natürlich ein Scoring abgefragt wird, aber auch so mehr nochmal ein bisschen auf der persönlicheren Ebene. Und weil wir auch gedacht haben, wir wollen unsere Kunden nur zweimal im Jahr nötigen, uns Feedback zu geben. Aber das ist natürlich wichtig, eben dieses kontinuierliche Feedback oder auch mal bei größeren Kundenmeetings, dass dann da auch mal der Geschäftsführer oder der Head mit beim Kundentermin sitzt. Das ist schon so eine Art Wertschätzung, die wir auch wirklich unseren Kunden auch entgegenbringen wollen. Und das kommt meistens gut an. Und ich sag mal, so ein Geschäftsführer oder ein Head kann die Beziehung noch mal ein bisschen mehr von außen betrachten. Das ist schon so eher so ein objektiver Beobachter. Und genau, und danach, nach so einem großen Kundentermin, geht es dann natürlich auch in die Retro. Und ja.
Ich finde, man sagt es immer so einfach, aber am Ende setzt das ja auch eine Reflexionsfähigkeit der Mitarbeiter voraus, dass jeder für sich irgendwie, also ich meine, jeder von uns hat Meisen und Klatschen, ja, und vielleicht auch ein paar blinde Flecken, ja, wo er vielleicht sagt, oh Mensch, da hast du dich irgendwie echt auch nicht gut verhalten dem Kunden gegenüber. Also da, also vor dem Offboarding- und Review-Prozess muss ja auch eine ganze Reihe an Basis auch da sein, dass man das überhaupt führen kann. Das heißt, es geht ja auch darum, wahrscheinlich mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten, so Punkt 1. Und Punkt 2, wie entwickelt ihr die Mitarbeiter da an der Stelle vielleicht auch?
Also wir haben, ich glaube, seit 1 oder 2 Jahren haben wir ein Team, das nennt sich Mental Health und Coaching. Da haben unsere Mitarbeiter regelmäßig die Möglichkeit, in so einen Coaching oder in Sparring zu gehen. Wir haben also verschiedene Workshop-Formate, Kundengespräche professionell führen oder auch Krisenmanagement. Das ist so der eine Bereich, wo wir regelmäßig die Möglichkeit haben, hey, ich habe jetzt hier ein Need und möchte jetzt nochmal auf dieser persönlichen Ebene weitergebildet werden. Das ist ja auch, ne, je länger man mit Kunden arbeitet, desto mehr Erfahrung. Das ist halt Erfahrung, die du dir nicht durch Bücher erwerben kannst, ne? Je länger du wirklich in diesem Kunden Beziehungsmanagement arbeitest, desto professioneller und erfahrener bist du. Und wir versuchen eben alle Mitarbeitenden diese Möglichkeit zu geben, wirklich dieses individuelle Coaching zu nutzen. Und jeder oder jede Mitarbeitende von Moorfire darf am Anfang auch bei dem DISC-Workshop teilnehmen. Das ist ein Persönlichkeitsmodell, wo man in 4 Typen eingeteilt werden kann. Also da gibt es immer Überschneidungen. Es gibt nicht nur den stetigen oder nicht nur den dominanten oder den fordernden. Das ist immer so ein bunter Mix. Aber so haben die Mitarbeitenden auch die Möglichkeit, die Kunden dementsprechend einzuordnen. Das fängt bei uns meistens an, wenn wir Neukunden haben, die mit unserem Sales-Team arbeitet. Wir nutzen als CRM-System HubSpot, da haben wir ein Feld eingerichtet und da steht dann Persona, das Modell. Und dann unterteilen wir, es gibt die Farben blau, rot, grün, gelb und dann wird dann da auch schon notiert, was sie, also was die Sales-Mitarbeitenden für einen Eindruck vom zukünftigen Kunden haben. Und ist das schon mal so eine Persönlichkeit rausgekitzelt, weiß natürlich auch der zukünftige Mitarbeitende, wie er zum Beispiel die E-Mails formulieren soll. Ein Gewissenhafter möchte viele Zahlen, der möchte nicht ein Hallo, wie geht's dir, wie war dein Wochenende? Das ist so eher der andere Typ. Und der eine möchte nur zahlen oder möchte nur, dass er Dampf ablassen kann. Und das ist so ein kleiner Teil, den die Consultants so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung dann auch schon mitnehmen dürfen.
Ah, also es ist ein super spannender Punkt, finde ich tatsächlich. Also wir haben dann auf der einen Seite den Bereich der Mitarbeiter-Review. Das ist einmal so eine interne Analyse, so was ist von unserer Seite aus vielleicht nicht so optimal gelaufen, was ist von der persönlichen Seite vielleicht auch nicht optimal gelaufen. Gibt es dann auch den Punkt, wo ihr ein Review mit dem Kunden macht, so genau über diese Punkte und vielleicht sogar sagt, ja, von unserer Seite aus war das und das nicht gut, das würden wir im Nachgang besser machen? Oder wie?
Ja, auf jeden Fall. Also, sofern die Kundenbeziehung noch so intakt ist, dass man wirklich gut miteinander auskommt, dann ist das in diesem Abschlussmeeting der Fall. Da kann dann noch mal also vom Consultant oder wenn eben dann noch der Geschäftsführer oder auch der Head mit dabei sein soll, dann kann das da nochmal angesprochen werden. Und zudem ist es so, dass wir im Client Happiness so ein, 2 Wochen, sage ich jetzt mal so, nach dem Offboarding-Geschenk nochmal eine Umfrage verschicken an den Kunden, wo wir nochmal ein letztes Feedback einholen. Und da hatte ich jetzt vor ein paar Wochen ein Feedback, wo es war, ja, wir waren überhaupt nicht zufrieden, wir haben gekündigt, weil die Zahlen einfach nicht gestimmt haben. Und dann fand ich es erstmal super ehrlich und auch gut, dass der ehemalige Kunde so offen darüber gesprochen hat. Ich habe natürlich Rücksprache mit dem zuständigen Consultant gehabt, der war aber auch total im Bild und gesagt hat, ja, das gibt halt diese Erwartungshaltung auf Kundenseite und dann das, was geleistet werden kann. Und das Wichtige ist dann eigentlich noch nach dieser Umfrage, wo man dann nochmal den ehemaligen Kunden nochmal um Verbesserungspotenzial bittet, weil das ist ja was, wenn wir Feedback bekommen, können wir daran wachsen, sich dann, auch wenn das Feedback nicht so positiv ausgefallen ist, sich trotzdem zu bedanken, sagen, ja, danke, auch daran dürfen wir wachsen. Und, genau, also das ist nochmal so der eine Bereich, eben nochmal dieses Feedback einholen und je nachdem, wenn die Kundenbeziehung dann doch gut ist und aus, sagen wir, aus anderen Gründen dann nicht ganz, also eben beendet wurde, dass wir uns dann noch ein Testimonial einholen, eine gute Reputation. Das
Ja, klar. Voll.
gehört dann auch noch mit dazu.
Also wenn du jetzt, du hast irgendwie gesagt, ihr sprecht nochmal den Kunden, sofern das da noch möglich ist, ne? Also ich hoffe natürlich, das ist immer meistens der Fall, so. Aber klar gibt es natürlich auch die Kunden, wo man sagt, oh Gott, da ist nichts mehr zu kitten. Kennen wir ja alle. Gibt es, das würde mich mal interessieren, habt ihr so ein Frühwarnsystem, wo ihr sagt, so wenn die Anzeichen kommen beim Kunden oder so, da sei bitte sensibel. Da könnte gegebenenfalls ein Offboarding bei rausspringen.
Ja, also es sind so kleine, sage ich jetzt mal, es gibt bestimmte Checklisten, ne, wo man dann so ein bisschen auch ableiten kann, ah, vielleicht, oder die Tonalität von bestimmten E-Mails. Das ist ja auch was natürlich in diesen Workshops, in diesen Persönlichkeitsworkshop, in den Kundenmanagement-Workshops auch ist. Wie lese ich zum Beispiel versteckte Kritik heraus oder ähnliches? Und was einfach, finde ich, immer das Wichtigste ist, immer proaktiv auf den Kunden zugehen. Kann man schon so viel machen. Also je passiver man eigentlich wird, desto mehr verliert man dann ja auch den Kunden. Und dann hat man gar nicht mehr die Möglichkeit, die feinen Nuancen, die vielleicht zwischen den Zeilen liegen, zu erkennen. Und das ist eigentlich, also das Frühwarnsystem ist eigentlich wirklich immer Proaktivität und nah beim Kunden sein und nicht nur E-Mails schreiben, sondern vielleicht auch mal ein Videocall machen oder ein Kundenmeeting. Und das sind so Ja, die unterschiedlichen Touchpoints eines Kunden, wo man dann auch nochmal was erfährt. Wenn ich jetzt in der E-Mail eine kurz irgendwie hier ist der Bericht, ist was anderes als sagen, hey, lass uns den Bericht mal per Videocall anschauen. Oder wir haben, bei uns ist es eigentlich auch gang und gäbe, dass wir in regelmäßigen Abständen den Kunden besuchen. Und bei so einem persönlichen Gespräch, da kommt meistens dann auch schon was raus. Oder dann sagt er, ja, das wollte ich eigentlich nicht sagen, aber. Und das ist dann so das Frühwarnsystem. Überall so ein bisschen seine Augen und Ohren in der Kundenkommunikation offen zu halten.
Ja, sehr gut. Hallo Pascal.
Besuch war mein Stichwort.
Guten Tag.
Liebe
Ich habe
Grüße
schon zuvor gehört.
nach
Nach
Warschau,
Warschau.
richtig?
Ja. Ja, ein
Ja,
bisschen zu
sehr
spät
schön.
im Flieger gewesen. Tut mir leid. Mach weiter, ich steige ein.
Also jetzt haben wir die Situation, Kunde kündigt, ihr macht irgendwie Offboarding-Gespräch und seid vielleicht in der Situation, dass ihr sagt, so eigentlich schade, wir waren zufrieden mit dem Kunden und irgendwie wir hätten ihn gerne weiterentwickelt. Gibt es da Ideen, auch vielleicht sogar den Kunden zurückzugewinnen?
Ja, da gibt es einige Ideen und auch so ein paar, ich sag mal so smartere. Ich meine, natürlich kann man sagen, okay, Sales ruft jetzt in 3 Monaten an und klopft nochmal nach. Das ist jetzt plump. Ich muss aber auch sagen, natürlich machen wir das auch, aber eben auf eine nettere Weise. Wir schauen dann, ah, die Salesperson, die mit dem ehemaligen Kunden den Vertrag verhandelt hat oder ähnliches. Die könnten wir nochmal nachfragen, weil die ja auch schon in der Beziehung standen. Das ist was anderes als irgendwie so ein Cold Call von irgendeinem XYZ-Sales-Mitarbeiter, wo ich auch sagen muss, wir haben jetzt keine große Sales-Abteilung, wie jetzt, sage ich jetzt mal, ein Handyanbieter oder ähnliches. Aber das ist halt eine Sache, die natürlich aus Sales-Sicht erfolgen kann. Und was wir als sehr smarten Weg finden, ist, immer noch so ein bisschen beim Kunden zu sein. Also wir forcieren auch unsere Mitarbeitenden, dass sie sich per LinkedIn connecten. Das heißt, der ehemalige Kundenbetreuer oder eben auch Consultant kann immer wieder gucken, ja, was ist denn da gerade bei denen los, beim Unternehmen? Oder ach, der ehemalige Kunde hat jetzt Geburtstag, dann gratuliere ich denen doch einfach mal. Oder ich schau mal, ach, vielleicht sind die auf irgendeiner Messe vertreten, wo ich auch hin möchte. Dann kontaktiere ich den ehemaligen Kunden, einfach, hey, sollen wir uns auf einen Kaffee treffen? Einfach so ein bisschen so der smartere Umgang. Also das ist eine Möglichkeit, die der Consultant übernehmen sollte. Also wäre ich jetzt als Client Happiness unpassend, weil ich gar nicht so diese Kundenbeziehung einfach hatte. Und was wir natürlich auch machen, ist ihn mit interessanten Inhalten bespielen. Da muss ich aber sagen, Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz. Wir müssen uns natürlich vorher die Genehmigung einholen, weil sobald der Kunde nicht mehr Kunde ist, muss man ja auch ab einer gewissen, ich weiß nicht, wie lange man die Daten speichern darf, aber irgendwann muss man ja dann auch die CRM-Daten löschen. Sprich, wir fragen dann beim Kunden nach, hey, dürfen wir dich noch mit interessanten Inhalten bespielen, dürfen wir dich zu Meetups oder ähnlichem einladen. Und das passiert dann doch, dass dann auch ehemalige Kunden bei uns dann bei den Meetups sind und man dann einfach wieder ein nettes Gespräch reinkommt, fragt so, hey, wie läuft es denn gerade bei dir so? Und das nutzen wir sehr gerne und ist ja auch wirklich im B2B-Umfeld mit LinkedIn und allem sehr einfach heutzutage.
Ja, du hast in deinem Kapitel auch über das Thema Kundenverblüffung gesprochen. Ich glaube, du hast da das Buch angeteasert von dem Jörg Neumann, wenn ich da richtig liege. Ich
Ja.
kenne den Begriff der Kundenverblüffung noch von der Daniela Benseit, die extrem viel smartes Zeug gemacht hat, so Kundengewinnung und Kundenbindung auch eher, ne? Also von daher würde mich da jetzt mal deine Perspektive, wie verblüffe ich einen Kunden im Offboarding, vielleicht auch im Kontext, ihn wieder zurückzugewinnen?
Ja, Ich muss lachen. Also das Buch ist halt, ich meine, das ist schon so alt, ja, aber es ist einfach so lustig geschrieben. Und also das darf ich jetzt so offen sagen, wir haben damals, haben wir uns den Kompass zugelegt, einen gebrandeten Morfire-Kompass. Und den haben wir, oder den legen wir öfters auch wirklich in unsere Offboarding-Geschenke mit rein, von wegen, dass sie den Weg zu uns zurückfinden. Mhm. Und das ist halt auch so, dann guckt man sich da an, setzt sich, oh, das ist aber eine smarte Idee. Mhm. Also das ist halt eben auch ein Teil der Kundenverblüffung, mhm, oder auch Kundenbegeistern. Sowas einfach. Mhm. Einfach mal so ein bisschen, ich meine, man muss auch wirklich sagen, gerade im B2B-Bereich, ich meine, wir sind alle Menschen, Menschen machen mit Menschen Verträge. Ne? Mhm. Der Sales-Mitarbeitende ist eine Person, genauso auch der Kunde. Da ist eine echte menschliche Beziehung. Und jeder möchte doch irgendwo überrascht werden oder verblüfft werden, auch wenn es im Business-Umfeld ist. Und ich finde, das macht es halt dann schon aus. Also ich hatte jetzt letztens von einem, da ging es aber ums Onboarding, da sagte, boah, ist das eine wertschätzende Geste, dass wir ein Willkommenspaket von euch bekommen. Und das, ne, sind halt einfach so die E-Mails oder die Meinungen von Kunden, die wir ordentlich feiern, sagen, ja genau, wir lassen es menscheln. Und wir lassen das wertschätzend menscheln im Onboarding wie im Offboarding. Und ja, einfach so auf dieser gesamten, sag ich mal, Kundenlebenszyklus da immer mal wieder zu verblüffen. Ja.
Und ich glaube, es macht sich auch am Ende hinaus bezahlt, den Kunden verblüffenderweise nicht aus der guten Beziehung zu lassen. Weil im besten Fall ist man ja tatsächlich interessiert, auch auf der menschlichen Ebene. Und die Erfahrung zeigt ja, man trifft sich immer häufiger. So.
Definitiv.
Und da ist es einfach auch nett, einfach im guten Kontakt auch einfach zu bleiben, keine verbrannte Erde zu hinterlassen. Oder wie gesagt, ich sagte es ja vorhin schon, ich finde es einfach schräg, ne? Also man geht ein Stück zusammen und man hat nur so lange auch Interesse, wie der eigentliche oder der messbare Wert eben auch da ist. Ne? Und ich finde, das macht im Offboarding extrem viel kaputt. Also wenn man dem Kunden signalisiert, so bis dahin haben wir den roten Teppich ausgerollt, aber jetzt ist Schluss. Jetzt bringst du mir nichts mehr. Also das finde ich, find ich eine interessante Haltung. Ja.
Es ist halt negativ verblüffend, ja, dass einfach dann auch wirklich so kalt einfach auch zu sehen. Ich meine, also man soll einfach mal nur weiterdenken, okay, ich mache, vielleicht wird er nie wieder Kunde. Aber wenn er mit dem Offboarding zufrieden war und einfach mit dieser ganzen Kundenbeziehung, dann erzählt er das doch weiter. Und es geht ja auch um die gute Reputation. Und das zahlt ja auch wieder auf uns ein. Und ob das jetzt, ob er wiederkommt oder nicht, ist natürlich schön, wenn er wiederkommt. Aber einfach dann so diesen harten Cut, wie du das auch so schön gesagt hast, okay, der Kunde bezahlt jetzt keine Rechnung mehr, Cut, tschüss. Eigentlich müsste das jedes Unternehmen, müsste diesen Offboarding-Prozess im Unternehmen einführen, dann wäre die Welt besser, die Businesswelt.
Ja, ja, voll. Also Pascal, wir haben, da warst du noch nicht da, festgestellt, und es ging mir in der Vorbereitung auch so, dass die Customer Journey Prozesse meistens beim Vertrag aufhören und dass ja doch schon interessant ist, dass dieser Offboarding Prozess überhaupt nicht gedacht wird. Das heißt, die Customer Journey ist ja keine Customer Journey, weil sie nicht vom Kunden aus gedacht ist, auch wenn es den Anschein macht, die ersten paar Schritte. Aber das ist ganz klar eine betriebswirtschaftliche, harte Unternehmersicht ist, die der Kunde da bereist und nichts weiter. Ja?
Um in diesem Bild zu bleiben, wie viel Budget habt ihr denn, um jemanden aufzuborden? Also wo schreibt ihr die Stunden auf? Also es ist einfach nur eine doofe Frage, vielleicht jetzt naiv, aber was kann das on? Also ihr habt wahrscheinlich eine Stundenerfassung oder so und schreibt die Zeit auf Projekte. Was darf ein Offboarding kosten?
Diese Frage stellen wir uns nicht. Natürlich notieren wir irgendwo unsere Stunden, aber wenn jetzt ein Offboarding, wir haben keine Max-Grenze, wo es dann heißt, okay, jetzt wird gedeckelt, jetzt kommt nur noch die automatisierte Mail, die dann an den Kunden rausgeht. Das gibt es bei uns nicht. Natürlich werden irgendwo die Zeit oder der Invest auf unserer Seite wird getrackt, aber der ist nicht so einfach dann umzulegen.
Mhm. Also, naja, man würde ja sagen, es gibt irgendwie eine Kundenprofitabilitätsanalyse oder sowas und es könnte ja dann sein, dass man, also Agenturen, habe ich mal festgestellt, haben ganz große Schwierigkeiten, den Pitch zu bewerten, wie viel Zeit man eigentlich für den Pitch ausgeben kann, weil es ist ja immer so, sich 4 Agenturen pitchen, es geht um 1 Million, wie viel Geld darf man jetzt dafür ausgeben für diesen Pitch? Und genau so ist ja die Frage dann eigentlich auch am Ende. Ich habe jetzt diesen Kunden, das war halbwegs profitabel, was ist meine Rechnung? Also wie betrachte ich da? Also ich habe deinen Punkt verstanden und ich habe auch schon zugehört, als Katharina von der Analytics-Geschichte erzählt hat. Die Frage ist für mich nur, irgendwo versucht das Unternehmen ja wirtschaftlich zu sein. Mhm. Die Frage, also man könnte jetzt sagen, du hast 2 Möglichkeiten, 1 Stunde zu investieren. Investierst du die, also ist die jetzt besser investiert in Offboarding oder besser in Akquise? Oder besser in Projekt?
Klassischer Pascal wieder.
Du kennst mich ja.
Wirklich? Also Akquise ist um ein Vielfaches teurer als Kundenbindung und auch eine gehende Kundenbeziehung zu halten. So. Von daher finde ich, stellt sich die Frage gar nicht, ehrlich gesagt. Und warum muss man entweder oder machen und warum muss man es so hart?
Weil man nur 24 Stunden am Tag hat.
Ja, aber das ist immer so hart zu kalkulieren. Also so wie viel war der Kunde wert? Also stecke ich da am Ende nochmal so viel rein? Also weiß ich nicht. Das finde ich ein bisschen fremd.
Aber was wir alle wissen ist, wie du auch gesagt hast, dass Akquise natürlich viel teurer ist als den Kunden, den Bestandskunden bei Laune zu halten. Genau, also Neukunden zu akquirieren ist viel teurer, als den Kunden nochmal bei Laune zu halten. Natürlich finde ich deinen Punkt sehr, sehr wichtig und sehr interessant. Ja, was ist denn, wie viel Zeit investierst du dann noch in den Kunden rein, und wenn er gar kein Kunde mehr wird? Kann ich ehrlich sagen, ich kann es dir nicht sagen. Das sind so bestimmte, da würde vielleicht jetzt mein Controlling Geschäftsführer sagen, oh mein Gott, Caro, was redest du denn hier?
Aber Entschuldigung, dass ich immer
so aber das sind
Situation
so die
das sind so die. Lass mich pragmatisch fragen, ohne dass es jetzt für dich ein spezieller Strick wird. Also stellen wir uns mal vor, der Teamleiter X in eurem Unternehmen hat jetzt einen Mitarbeiter und der sagt, ich habe hier jetzt noch 1 Stunde zu tun diese Woche und ich habe jetzt 3 Möglichkeiten. Entweder ich investiere diese Stunde in diesen Pitch, in dem wir eventuell gewinnen oder auch nicht. Ich schreibe die auf ein Projekt oder ich rufe meinen besten Buddy, den Ex-Kunden an. Was würdest du ihm raten?
Kundenpflege.
Also den Ex-Kunden. Den Ex-Kunden.
Beides. Also man kann die Stunde aufteilen.
Er kann es nicht. Wir müssen jetzt priorisieren.
Okay. Also um mal kurz beim Kunden anzuklopfen und sagen, hey, wie läuft's gerade? Da verbrauche ich keine Stunde. Das heißt also, kann ich die Stunde doch teilen. Ich kann ein bisschen Beziehungspflege mit dem Ex-Kunden machen, also durch ein kurzes Anklopfen und sagen, hey, hast du Bock, zu unserem Event zu kommen? Lass uns noch mal kurz quatschen. Das sind vielleicht 10 Minuten. 10 richtig gut investierte Minuten. Und den Rest, die 40 Minuten, kann in den laufenden Kunden reingepackt werden in die Projektarbeit, um diesen Kunden zu begeistern.
Okay, also er soll zuerst den alten Kunden anrufen. Sagen wir mal Priorisierung nach Reihenfolge. Zuerst den alten und dann ins laufende Projekt.
Das würde jetzt der Consultant, der seinen laufenden Kunden hat, würde das natürlich nicht machen. Der möchte natürlich auch seinen laufenden Kunden begeistern oder auch bei Laune halten. Wenn er jetzt eine Stunde Zeit hat, sollte er natürlich in den aktiven Kunden investieren. Das ist ganz klar. Aber trotzdem darf der ehemalige Kunde auch nicht hinten runterfallen. Aber wenn du mich jetzt wirklich drauf festnagelst, dann muss ich sagen, dann soll er in die laufende Kundenbeziehung die eine Stunde reinstecken.
Okay.
Ja. Und was würdest du sagen?
Gute Gegenfrage, vielen Dank. Mein Gefühl wäre, ich würde auch wahrscheinlich den aktiven Kunden zuerst mal zufriedenstellen wollen, also den, wo das aktuelle Projekt ist, weil das ist die bestehende Beziehung. Und jetzt könnte man im zweiten Schritt bewerten, ist die Wahrscheinlichkeit höher, den anderen zurückzugewinnen? Also ist ja auch ein Pitch in gewisser Weise. Also ich habe sozusagen den Neukunden-Pitch und ich habe den Altkunden-Pitch. Ich habe ein bisschen weniger Aufwand bei dem Altkunden-Pitch, aber vielleicht eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit. Das würde ich dann versuchen, so zu bewerten. Also für mich ist es letztendlich Eintrittswahrscheinlichkeit mal Auftragshöhe. Mhm. Wäre der Score. Aber ich bin bei dir, also die Frage ist ja immer, und das ist mir schon klar, dass man das nicht so 1-0 sehen kann. Ich versuche es nur immer wieder auf das 1-0 zu bringen, weil ich glaube, also was ist denn die Orientierung, die man einem Junior gibt, was er denn jetzt machen soll? Und die haben immer zu viele To-Dos und zu wenig Zeit. Wie sollen sie priorisieren? Priorisierung ist meiner Meinung nach immer so das ungeliebte Ding, wenn man zu bestimmten Sachen Nein sagen muss. Und jetzt, im Offboarding, ja?
Da würde ich gerne mal reingrätschen.
Ich warte schon viel zu lange, dass du reingrätscht.
Das ist so theoretisch, Pascal. Das sind wirklich Dinge, die in der Praxis, das sehe ich nicht, weil am Ende hast du einen für die Akquise, einen fürs laufende Projekt und einen fürs Offboarding. So. Es ist ja nicht so, dass einer irgendwie alles managen muss und am Ende ist es nicht eine Frage, ich sag mal so, dass jemand da steht, wirklich ernsthaft und sich überlegt, so, wo muss ich jetzt was machen, sondern das ist ja eine Prozessfrage. Also, wenn XY eintritt, was muss ich dann wirklich tun? So. Und da wird man vielleicht auch feststellen, okay, wir haben offensichtlich die eierlegende Wollmilchsau, der irgendwie hier alles machen soll. Das geht an dem Punkt nicht, weil wir haben nur eine Stunde. Dann muss man ja dementsprechend reagieren. Also ich sehe den Praxis-Case nicht, ehrlich gesagt.
Also in meiner Realität ist es immer ein Priorisierungsproblem zwischen Projekten, Kunden, Ressourcen. Und das kann man natürlich jetzt weg argumentieren mit, das ist keine Praxis, aber auf der anderen Seite würde ich sagen, das ist doch die Realität. Wir haben doch immer die Frage, wo investieren wir jetzt unsere Zeit rein? Und da finde ich, ist es eine Orientierungssache zu sagen, hey, wenn du die Möglichkeit hast, den Altkunden anzurufen, weil sich ein Anlass ergibt und das ist nicht gezwungen, ist so wie du gesagt hast, Geburtstag, weiß ich nicht, ob das der beste Anlass ist, aber also irgendein Anlass, wo man sagt, hey, ich habe was gesehen, einen Artikel, der genau deine Branche betrifft oder so, ich schicke dir den mal rüber, dann wäre das aus meiner Sicht vielleicht ein sehr, sehr guter Anlass, den zu kontaktieren. Und das ist eine gute investierte Zeit. Und das würde ich wahrscheinlich dem Mitarbeiter geben, wenn sich diese Chance dir ergibt, dann macht das eventuell sogar priorisiert vor etwas anderem. Das war meine Überlegung dabei. Also, weil letztendlich ist ja die Argumentation auch, jeder Kunde ist Akquisiteur und jeder Mitarbeiter ist Akquisiteur und jeder Mitarbeiter ist Offboarder. Da glaube ich persönlich dran, aber natürlich gibt es da unterschiedliche Realitäten.
Okay. Wie ist das bei euch, Caroline?
Also wir haben, also die Consultants sind schon eher so die projektbezogenen Mitarbeitenden, die natürlich auch sehr stark im Kundenkontakt stehen. Die haben natürlich auch die Möglichkeiten, Cross-Selling und Upselling zu betreiben. Dann haben wir aber natürlich unsere Sales-Abteilung, die sich primär natürlich mit der Akquise beschäftigt. Teilweise sind dann da auch die Geschäftsführer noch mit eingebunden. Aber bei uns ist es wirklich eigentlich so, wie du auch gesagt hast, ist es aufgeteilt. Der Consultant ist nicht alles. Der macht nicht gleichzeitig Akquise und betreut den Kunden und ist dann noch für den gesamten Offboarding-Bereich oder etc. pp. Zuständig. Also das, bei uns ist es wirklich nach Abteilungen getrennt. Natürlich kann sich auch der Consultant mit in Akquise-Gespräch oder ähnliches mit reinsetzen, vielleicht weil er Kontakte oder Beziehungen hat zu dem, der akquiriert wird. Aber in der Regel wird es schon getrennt, weil wir eben auch finden, es soll eben nicht dieser All-Around-Consultant sein, der alles kann, weil dann kann er vielleicht alles nur ein bisschen. Und unsere Consultants sollen sich eigentlich primär auf den Kunden dann konzentrieren und dort dann eben auch, wie gesagt, wir sind eine Online-Marketing-Agentur und der Google Ads-Consultant soll dann auch für den Kunden Ads schalten und sich mit ihm über Werbetext etc. austauschen oder eben Werbeplattform und soll nicht zusätzlich noch gucken, so, und willst du noch SEO machen oder hast du nicht noch Lust auf Social Media? Also das finde ich auch immer schwierig, dann die Kundenbeziehungen dann da nicht zu überstrapazieren. Mhm. Aber Pascal, du kräuselst ein wenig die Stirn.
Das war jetzt nicht mein Gedanke. Also mir ging es nicht darum, dass der SEA-Consultant irgendwie SEO verkauft, aber er kann ja gleichzeitig upsellen im SEA-Bereich. Also er ist ja trotzdem immer in seinem Bereich, kann er ja trotzdem mehr Geschäft machen.
Das auf jeden Fall,
natürlich aber abwege ich ihn mit. Sorry.
Nee, alles gut.
Ja, abwege ich zu sagen, der SEA-Consultant verkauft jetzt Influencer-Marketing. Ja, also, der ist ja wirr. Also würde, ja, entweder ist es beim Kunden nicht die gleiche Abteilung oder der Kunde ist verwirrt, im Zweifelsfall. Aber wir müssen ja darauf nicht rumhacken. Es ist ja nur, ich glaube, es gibt praktisch so Orientierungsschwierigkeiten immer, wie die Zeit am sinnvollsten eingesetzt ist. Das war eigentlich nur mein Punkt. Und die Frage war für mich, wie ordne ich da ein Offboarding ein? Und wenn die Hypothese stimmt, die Katharina gesagt hat, dass es ja um Menschen, oder die ja beide ja gesagt hat, dass es um Menschen und Beziehungen geht an der Stelle, dann glaube ich, geht es eben über das SEA-Thema hinaus, dieses Menschen und Beziehungen. Und dann ist die Frage natürlich schon, soll der in Beziehung bleiben?
Also ich glaube, das ist nicht in jedem Fall so. Es wird aber im Dienstleistungssektor so sein, weil du da sehr stark über Beziehungsebene verkaufst, empfiehlst. So, das ist einfach ein sehr, sehr stark beziehungsgetriebenes Business, was du natürlich bei Sachen wie einer Software oder Plottenmanagement, keine Ahnung, da würde ich das in der Tat ein bisschen entspannter sehen und würde auch sagen, okay, da kann man ein automatisiertes Offboarding mit bestimmten Prozessen machen, wo man irgendwann auch datengetrieben einfach gucken kann, ne? So wie viel von unseren Bemühungen führen denn dazu, dass der Kunde wieder Kunde wird, ne? Zum Beispiel, ne? Oder was weiß ich, ähnliches. Aber im Dienstleistungsgeschäft würde ich schon das sehr, sehr stark auf der Beziehungsebene wirklich sehen. Was mich dabei interessiert, Caroline, ihr habt da ja, wie ich finde, etwas sehr, sehr Smartes und Cooles implementiert. Falls du es überhaupt weißt, wie viel Prozent von den, ich weiß nicht, ob das überhaupt eine sinnvolle Frage ist, aber von den Review-Gesprächen führen denn tatsächlich und den Bemühungen dazu, dass der Kunde dann doch nochmal sagt, ach, stimmt, hast recht, ich komme wieder zurück. Gibt es sowas?
Ich kann dir da, also wir halten es fest, aber es ist super schwer, das einfach gegenzurechnen. Also ich kann dir jetzt gerne, also wir hatten jetzt vor kurzem ein Beispiel, wo das dann auch wirklich der Fall war. Das hinterlegen wir, das wird dann natürlich im CRM festgehalten. Aber das ist einfach, finde ich, ein sehr schlecht messbarer Wert.
Nee, ich meine jetzt nicht, wie viel, also das meine ich gar nicht, sondern wie viel Prozent der Kunden kommen wieder zurück.
Ach so,
nach den Gesprächen. Das meinte ich. Also, weil ich finde die Frage durchaus berechtigt von Pascal zu sagen, rechnet sich das am Ende, diese Bemühung? Oder, also die Frage ist, muss es sich rechnen oder reicht uns ein, dass wir ein gutes Feeling haben? Ist ja auch am Ende legitim.
Man muss vielleicht differenzieren. Man muss differenzieren, ist der Kunde, der Mensch, vielleicht in einer anderen Abteilung, in einem anderen Unternehmen, der wiederkommt, oder das Unternehmen, das wiederkommt? Das müsste vielleicht nochmal getrennt betrachtet werden in dem Zusammenhang. Bei der Agentur, die ist das, glaube ich.
Es kann beides gut betrachtet werden. Angenommen, ne, der Ansprechpartner auf Unternehmensebene verlässt das Unternehmen und deshalb wird dann geoffboardet von Unternehmensseite, weil die keinen Berater mehr haben. Das ist ja die eine Sache. Natürlich ist es dann so, das haben wir auch immer mal wieder, dass dann wirklich der ehemalige Mitarbeitende dann, das sehe ich ja öfters beim CM, ach, da ist ja eine neue E-Mail-Adresse hinterlegt. Und sehe ich, ach ja, die Frau so und so, die arbeitet jetzt da. Ach, schön. Dann herzlich wiedergekommen. Und das ist eben auch, das sind Fälle, die natürlich auch vorkommen. Das ist ein guter Punkt. Also das gibt es auch. Oder aber wirklich, dass der Kunde dann auch mal wiederkommt. Und es ist so, dass ich habe auch mit Sales im Vorfeld gesprochen und es werden diese Auswertungen von uns gemacht. Wir haben, wie gesagt, in HubSpot kann man alles und nichts, kann man sich in sein Dashboard reinziehen und eben auch wirklich dieses, wir haben ein Feld, wo dann steht, also reaktivierter Kunde, das gibt es. Aber jetzt eine Zahl kann ich dir nicht nennen. Aber es passiert.
Ja,
also diese kann ich dir jetzt so nicht geben. Ich wusste auch im Vorfeld, dass diese Frage kommen wird. Deshalb kann ich sagen, nein, diese Zahl kann ich dir nicht liefern, aber es passiert. Und was natürlich eben, welche Zahl nicht messbar ist, wie viel doch dann wirklich ins Branding auch einzahlt. Wenn ein gutes Offboarding verbracht wurde, im besten Fall kriegt man eine Google-Bewertung oder der ehemalige Kunde trifft auf einer Messe einen Geschäftspartner und berichtet von uns und über Ecken und Enden wird dann auf MoFire verwiesen. Das ist für mich ein ganz, ganz starker Faktor, der halt eben oft nicht messbar ist. Und muss ich ehrlich sagen, das ist auch nicht so unser Wert, alles immer so messbar, sondern eben ne, Wert. Sag ich mal, unsere DNA ist Menschlichkeit. Ne, Katharina, das kannst du ja auch sagen. Du sagst ja auch, wir sind eine besondere Agentur. Du bist schon mal bei uns gewesen. Und das ist so der wichtige Faktor bei uns. Spreche ich für
absolut.
Uns.
Absolut.
Ne, ja. Vielleicht ist das für andere, die das jetzt hören, nicht befriedigend, weil eben die Zahl fehlt. Aber das ist das, was ich sagen kann.
Ich bin da total bei dir, weil das ist... Also haben wir ganz am Anfang auch drüber gesprochen. Ich finde es einfach wirklich befremdlich, wenn man sich trennt und man bricht die Beziehung ab, weil der andere keinen Wert mehr hat. Also da muss man sich, finde ich, auch die Frage stellen, wie geht man miteinander um und was ist unser Wertesystem innerhalb der Firma und hört das Wertesystem auf, ab dem Zeitpunkt, wo kein Geld mehr fließt. Also das ist dann auch ein komisches Wertesystem, finde ich. Die gehen dann halt nur bis zum Portemonnaie, die Werte. Von daher, ich finde es auch super schwer messbar. Das, also, finde ich auch. Ja.
Ja, was ich nochmal zu unserem Offboarding auch sagen möchte, also ne, das ist das externe Offboarding. Wir haben natürlich auch das Mitarbeiter-Offboarding, aber das ist halt genauso wertschätzend. Ne, dann wird geoffboardet. Unsere ehemaligen, wir haben jetzt 20 Jahre bestehen im September, die werden zur Party eingeladen. Die dürfen immer wieder in unsere Agentur kommen, weil wir gerne auch eben Beziehungen pflegen. Und dann wäre es abstrus, würden wir das bei unseren Kunden nicht machen. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, bitte?
Sprich weiter.
Genau, also das ist halt unser, wir sind halt diese Menschen gerne. Und deshalb muss es intern sowie extern natürlich auch abgebildet werden, sonst ist es auch unecht.
Habt ihr ein goldenes Rückfahrticket?
Ja, natürlich.
Okay.
Was
sonst? Ich habe irgendwann mal einen Artikel darüber gelesen, warum man eigentlich die Mitarbeiter, die man unabsichtlich verliert, nicht die Option gibt, naja, wenn es vielleicht im anderen Job doch nicht so ausschaut, wie man sich das ursprünglich gedacht hat, diese Option zu geben, zurückzukommen. Und ich meine, Frage wäre jetzt, kann man das auf den Kunden übertragen und sagen, gibt es ein goldenes Rückfahrticket für den Kunden? Der sagt, naja, ist alles okay, du kannst eine andere Agentur ausprobieren, aber wir haben hier etwas, wir stellen dir praktisch das gleiche Team zur Verfügung in dem Moment, wo du sagst, ich komme zurück.
Das gleiche, da kannst du sofort reingrätschen, das gleiche Team, das wäre ein Versprechen, was wir einfach nicht halten können. Was ist, wenn der Mitarbeitende, der den Kunden zu 110% glücklich gemacht hat, wenn der Mitarbeiter auf einmal weg ist? Wir können sagen, wir können dir ein genauso gutes Projektteam, wie du es vorher hattest, können wir dir zur Seite stellen, wenn die Ressourcen da sind. Aber wir würden keinen Kunden abweisen, wo wir sagen, hey, komm bitte wieder, dem wir das Kompassgeschenk geschenkt haben. Da sagen wir nicht so, oh nee, das hat jetzt 3 Jahre zu lange gedauert, jetzt wollen wir dich nicht mehr haben, das nicht. Abgelaufen, Ticket abgelaufen. Das nicht, nein.
Super spannend. Also, ich sehe schon, also dieses Thema Offboarding ist dann doch größer, als ich im Vorfeld gedacht habe, ehrlich gesagt. Ich dachte, aber je länger wir darüber reden, desto mehr Seitenthemen poppen auch irgendwie auf. Es ist sehr, sehr spannend. Ich finde es eine sensationelle Geschichte, dass ihr euch da so speziell damit auseinandergesetzt habt oder im Speziellen du wahrscheinlich auch und das einfach mal so versucht, zu Ende zu denken und da auch zu agieren. Das finde ich eine super wertschätzende und auch wichtige Geschichte. Wir sind für heute schon durch. Das ging so schnell. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt.
Schade, ich war jetzt gerade in Fahrt.
Ja, voll. Aber weißt du, wir sehen uns in 2 Wochen wieder und ich bin mir extrem sicher, dass dieses Thema für viele, viele Fragen sorgen wird. Das heißt, zieh dich schon mal warm an.
Ich werde im T-Shirt sitzen, weil die Session werde ich dann auf dem Weg im Urlaub werde ich mit euch halten. Aber natürlich mit stabiler Internetverbindung. Ja.
Ach wirklich? Ach, das ist aber nett. Das finde ich toll.
Da bin ich auch
ein schöner Preis, finde ich. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hatten wir eine unserer ersten Rufe mit dem Johnny auf dem Campingplatz in Italien.
Ah ja, stimmt. Stimmt. Ja, ja. Ja, das stimmt. Ja.
Wo geht's hin nach Paris?
Sehr schön.
Nein, nicht selten. Paris ist quasi unterhalb von Paris ist die Zwischenstation. Wir werden dieses Jahr nach Lacanau fahren und lassen uns da ein bisschen mehr Zeit und werden dann hier und da noch stoppen und dann kann ich auch ganz in Ruhe dann die hoffentlich tollen Zuschauerfragen beantworten. Und Pascal, danke für dein Nachbohren. Ich werde mal schauen, ob ich vielleicht doch ein paar Zahlen bis dahin liefern kann, um dich glücklich zu stimmen.
Ich bin auch so glücklich zu stimmen, keine Sorge. Aber
noch
viel Spaß in Lacanau. Ich war da schon mal. Es ist ein sehr schöner Fleck, muss ich sagen. Am Südatlantik, die Küste, immer schön.
Super. Ja, vielen Dank, liebe Caro, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Also es war super spannend, es hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, ich könnte wirklich noch so 2-3 Stunden dranhängen, ehrlich gesagt. Das ist ja ein Rabbit Hole wahrscheinlich, ne? Diese ganze Kiste. Danke, Pascal, dass du auch noch mit dazugekommen bist. Trotz Flugärger mit Verspätung und allem, vielen, vielen Dank. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Aus dem Urlaub, im Urlaub. Wir werden dann wahrscheinlich aus unterschiedlichen Ecken uns dann zusammentun. Und an alle Zuschauer, schickt uns eure Fragen wie gewohnt per PN oder per E-Mail. Wir freuen uns drauf. Und dann sagen wir Tschüss für heute.